Ja, liebe Freunde, wir beschäftigen uns mit Christus und dem menschlichen Ich, haben uns das letzte Mal schon ein bisschen beschäftigt, auch uns anzusehen, die Kräfte Michaels im Denken vor allem und das auch ein bisschen in Beziehung zu bringen mit der Freiheit des Menschen einerseits und mit den arimanischen Kräften, die ja der Freiheit des Menschen eher feindlich gesinnt sind, andererseits. Wir wollen das heute noch ein bisschen erweitern und vertiefen. Diesen Unterschied, also vor allem im Groben ist das uns ja sicher klar, weil wir uns in vielen Vorträgen damit beschäftigt haben, mit diesem Unterschied eben zwischen dem Michaelischen und dem Arimanischen, aber es ist eben ein Thema, das man immer weiter vertiefen kann und vertiefen muss. Gerade dann, wenn wir also bewusst den Weg suchen zum Erlebnis des Christus, zur Begegnung eigentlich, zur inneren Begegnung mit dem Christus. Versuchen wir uns also dieses Denken im Geiste Michaels noch etwas näher anzusehen. Michael, der eben der Verwalter der kosmischen Intelligenz war, und diese kosmische Intelligenz ist dann in den Menschen eingezogen. Nicht wahr? Das eigentliche, was früher die schaffende kosmische Intelligenz war, das ist heute im Wesentlichen im Menschen zu finden. Wir haben ja gesagt, auf der anderen Seite ist die Natur draußen, die uns heute umgibt, weitgehend entgeistigt. Wir haben eigentlich nur mehr die Nachwirkungen darin des Geistigen, das in der Vergangenheit gewirkt hat. Aber diese eigentlichen schöpferisch-geistigen Kräfte haben sich im Grunde in den Menschen zurückgezogen. Beziehungsweise ist der Mensch oder noch genauer das menschliche Ich heute das einzige Tor, durch das diese Kräfte hereinwirken und von hier aus eventuell auch bis in die Natur weiterwirken können. Und dadurch wirken diese geistigen Kräfte natürlich ganz anders als in der Vergangenheit, denn dadurch, dass sie eben den Weg durch das menschliche Ich suchen, ist damit auch die Freiheit des Menschen verbunden. Der Mensch bestimmt also, welche Kräfte er hereinlässt, ob er sie hereinlässt. Er ist nicht mehr einfach willenloses Werkzeug der Götter, sondern er muss sich selbst zum Werkzeug der Götter machen, wenn er das will. Oder er kann es auch verweigern. Nun muss man natürlich bei dem Begriff der Freiheit, wie wir wissen, immer sehr vorsichtig sein, weil vieles, was heute als Freiheit bezeichnet wird, nichts anderes ist als bloß egoistischer Eigenwille. Und egoistischer Eigenwille hat noch gar nichts mit Freiheit zu tun. Also wenn man aus dem egoistischen Eigenwillen heraus handelt, dann denkt, handelt, dann verschließt man sich eigentlich in einen sehr engen Kreis hinein. In den Kreis der eigenen Wünsche, der eigenen Begierden hinein, nimmt aber eigentlich nicht mit hinein das, was zum Wohle der Welt und zum Fortschritt der Welt wichtig wäre. Und alle Entscheidungen, die aus diesem engen Kreis heraus getroffen werden, haben also mit Freiheit nichts zu tun, haben mit vor allem mit schöpferischem Neugestalten der Welt überhaupt nichts zu tun. In Wahrheit ist es eben so, dass das Ich das Tor ist für die ganze geistige Welt letztlich. Und nur wenn diese ganze geistige Welt in einer gewissen Weise hier durch unser Ich hereinwirkt und nicht nur eben nur so ein kleiner Kreis, der uns halt persönlich interessiert, sondern wir wirklich diese Weite darin erleben können, dann erst handeln wir aus der Freiheit heraus. Also schöpferisch sind wir eben tätig dann, wenn wir wirklich aus dem Insgesamt der geistigen Welt im Grunde schöpfen. Und nur darin sind Impulse zu finden, die etwas Neues in die Welt hineinbringen, die also das fortsetzen, was in der Vergangenheit die Schöpfergötter gemacht haben, mit unserer ganzen Naturwelt, mit unserer sozialen Welt, mit allen Verhältnissen im Grunde, die wir hier auch auf Erden finden. Heute ist eben der Mensch aufgerufen, hier etwas Neues hineinzubringen und nicht bloß das Alte fortrollen zu lassen. Und bloße Kombination alter Kräfte, wenn man sie ein bisschen durcheinander würfelt, ist eben auch noch nichts Neues. Das wird heute sehr oft verwechselt. Man denkt, also, das schaut ungewohnt aus, weil es halt, aber im Grunde sind es nur alte Kräfte, alte Gesetzmäßigkeiten, die ein bisschen neu angeordnet sind, ein bisschen neu durcheinander gewürfelt sind und schon wird es als was Neues ausgegeben. Und es ist aber nichts Neues. Also unsere Zeit krankt mittlerweile sehr stark daran, dass wir in unserem Denken, in unserem Handeln, namentlich auch in den politischen Entscheidungen, dass wir sehr stark ein Sklave der Vergangenheit sind und dass sehr vieles eben zum Beispiel vom alten Römischen lebt, in unseren ganzen politischen Strukturen, im Rechtssystem lebt, in der Staatsverwaltung drinnen lebt und hier also einfach ein ungeheurer Mühlstein ist, der also eine gesunde Entwicklung zurückhält. Das ist ein gewaltiger Mühlstein, den wir mitschleppen. Und natürlich ist dieses System sehr resistent gegen Veränderungen. Es ist also sehr, sehr stark verhärtet. Das sind eben die arimanischen Kräfte, die sich darin festsaugen können, ganz, ganz ideal. Aber da ist eben überhaupt nichts Schöpferisches drinnen, nichts, was den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden kann und damit letztlich umgehen kann. Darum kommen immer wieder also solche Dinge, eben auch diese Sachen im Finanzsystem und so. Das war absehbar, dass solche Dinge passieren und sie werden in Zukunft wieder passieren, wenn sich das ganze System nicht ändert. Was wir also brauchen, ist zunächst einmal ein Denken im michaelischen Sinn. Und im michaelischen Sinne denken heißt, ganz auf die subjektive Willkür, auf die eigenen Wünsche und Begierden im Denken zu verzichten. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, vor allem weil es nämlich noch weiter geht. Es geht eigentlich so weit, dass wir sagen, wir können uns auch auf all das, was wir jetzt in der Schule, auf der Universität oder sonst wo gelernt haben, auch nicht hundertprozentig verlassen und sagen, darin werden wir das Neue finden. Ganz im Gegenteil. Um den neuen Ansatz zu finden, muss man alle diese Dinge na, zumindest zeitweilig beiseite stellen, sich befreien von ihnen. Weil das sind alles, was man heute auf den Schulen im Allgemeinen, also in den Waldorfschulen soll es ein bisschen anders sein, aber im Allgemeinen in den Schulen und besonders dann auf den Universitäten lernt, ist im Grunde nichts als das Fortrollen des alten Denkens. In immer neuen Kombinationen, aber es ist ein Fortrollen des Alten und es ist also im Grunde namentlich die Universitätsausbildung, wie sie heute ist, ist also die schlimmste Fessel, die man dem Denken anlegen kann. Und wirklich kreatives Denken wird dadurch massiv behindert. Einzelne schaffen es trotzdem sie durch diese Ausbildung durchgegangen sind, sich auch wieder davon zu befreien und dann eigenständig wirklich etwas herauszubringen, aber im Allgemeinen gelingt das sehr schwer. Man merkt es ja letztlich auch in den Schulen oder so, also gerade die Lehrer, die jetzt durch die Universitätsausbildung gegangen sind und in der Oberstufe zum Beispiel müssen wir solche haben, sonst könnte man nicht den öffentlichen Lehrplan machen, dass die ein wirkliches Verständnis für Waldorfpädagogik bekommen, ist na, fast unmöglich, fast. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, aber es ist fast unmöglich. Weil einfach Ausbildung heute bedeutet, eine unglaubliche Fülle von Vorurteilen anzuhäufen, ein Vorwissen, wie die Dinge sein müssen, sein sollen, egal in welchem Bereich das ist, ob das in der Naturwissenschaft ist, da gelten diese und jene Naturgesetze und das ist einmal Axiom, da fährt die Eisenbahn drüber und so in allen anderen Bereichen. Also das sind eigentlich, die Universitäten sind heute wirklich die Burgen Arimans, da hat er seine wirkliche Festung drinnen, indem also seine willigsten Schüler ausgebildet werden. Und es ist also unheimlich schwer, dagegen anzukämpfen. Also von all diesen Dingen muss man sich befreien, von diesen Vorurteilen. Man muss es natürlich in unserer heutigen Zeit lernen. Das heißt nicht, ich sage, also Schulausbildung weg, Universitätsausbildung weg, am besten gar nichts mehr lernen, sondern auf die große Eingebung warten. Das ist es auch nicht. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit diesen Dingen, mit diesen Lasten aus der Vergangenheit, dass wir sie aber auch, jeder für sich selber, überwinden muss und dass das eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist, weil wir also eigentlich bis ins Innerste verdorben sind dadurch in Wahrheit. Ich sage das bewusst so drastisch, bis ins Innerste verdorben sind wir dadurch. Also man schätzt oft viel zu wenig ein, wie stark prägend das für einen jungen Menschen ist, wenn er diese paar Universitätsjahre einfach indoktriniert wird im Grunde und das aber gar nicht merkt. Es gar nicht merkt, weil es so gebracht wird, dass es gar nicht merkt. Weil man kann natürlich gerade in den Naturwissenschaften, in der Technik alles Mögliche neu entwickeln. Man glaubt, man ist schöpferisch, man ist kreativ vielleicht sogar. Aber im Grunde ist es immer nur eine Kombination des Alten. Und ganz selten einmal bricht wirklich was Neues durch. Also das ist eine Art von Geistesschulung, die dort passiert, aber es ist eine arimanische Geistesschulung in Wahrheit. Also in Wahrheit sind das eigentlich sehr, sehr esoterische Unternehmungen, aber sie gehen in eine völlig andere Richtung und ohne, dass die Beteiligten, die meisten zumindest, etwas davon wissen. Aber es funktioniert wunderbar. Und vorbereitet wurde es natürlich dadurch, dass im Mittelalter das ganze Universitätswesen gegründet war auf die lateinische Sprache. Darüber haben wir schon gesprochen, ohne jetzt gegen das Lateinische wettern zu wollen, aber das Lateinische überhaupt als tote Sprache und als eine Sprache, die schon als sie noch lebte, eben sehr nur dieses abstrakte Denken gefördert hat, dass sich die ganze Wissenschaft über viele Jahrhunderte nur auf diese Sprache gestützt hat, hat also zu einer völligen Abstraktion geführt, hat zu einem völligen Erstarren geführt und das wirkt eben alles heute weiter noch. Auch wenn heute auf den Universitäten in vielen Fächern das Lateinische keine Rolle mehr spielt, keine große. Ich meine, in den Naturwissenschaften oder so ist das Latein heute nur mehr von marginaler Bedeutung. In einzelnen Bezeichnungen findet man es noch, aber dann nicht mehr. Viel stärker ist es etwa in der Medizin drinnen. In der Medizin ist es sehr stark, weil die ganze Terminologie aufgebaut ist auf lateinische Begriffe. Und die sind eigentlich nur angepasst, Steiner sagt es auch irgendwo an einer Stelle, die sind wunderbar geeignet für den Seziersaal. Dort, wo man das Tote beschreiben will und betrachten will, da sind sie wunderbar. Nur Medizin sollte ein bisschen mehr sein als das, was man am Seziertisch tut. In den Naturwissenschaften ist es richtig, ja. Ist jetzt das Englische hineingekommen, ist richtig, ja. Das ist richtig. Hat einerseits den Vorteil natürlich dieser sehr objektiven, aber natürlich auch sehr distanzierten Beschreibung der Welt. Für technische Sachen wunderbar und ist auch dort in Ordnung. Bringt da den Schritt, also nämlich zur wirklichen sinnvollen Technik, wenn man will, oder unterstützt es, weil das Lateinische hat überhaupt nur in Abstraktionen gelebt. Das heißt, in wunderbaren Ideen, mit denen man in der Praxis dann nur eingeschränkt was anfangen kann vielleicht, oder wo eigentlich die Ideen fehlen, wie setze ich das in die Praxis um. Die große Tugend der Engländer oder der Amerikaner namentlich ist, dass sie eigentlich die Dinge in die Praxis umsetzen. Das heißt, es interessiert ihn nicht so sehr philosophisch, was jetzt da alles dahinter steckt und schwebt und so, sondern primär steht einmal im Vordergrund, was kann ich damit tun? Wie kann ich da Maschine bauen und wie kann ich die einsetzen? Wie kann ich vielleicht damit viel Geld verdienen? Ist ja auch in Ordnung unter Umständen. Man soll ja nicht nur gegen das Geld verdienen wettern, braucht man auch. Aber da steht das Tun im Vordergrund. Und dass die Entwicklung also in diese Richtung gegangen ist, ist an sich nichts Negatives, ist an sich was Positives. Ich meine, wenn man hernimmt zum Beispiel Goethes Faustdrama, diese Entwicklung von Faust, ist auch die von dem, der zuerst der Erkennende ist oder der Erkennende sein will und verzweifelt an der Erkenntnis und am Ende ist aber immer mehr der, der etwas tun will, der die Welt verändern will, weil er da den ganzen Strand trockenlegen will und dem Meer neues Land abgewinnen will, mit all den negativen Folgen teilweise, weil halt, wer seinem Werk im Weg steht, halt kommt irgendwie unter die Räder, das kennen wir ja heute sehr oft. Aber er ist der, der die Welt verändern will und tun will. Also er grübelt nicht mehr, das, sondern er will das etwas tun. Das ist also an sich nicht schlecht. Es ist halt natürlich nur eine gewisse Einseitigkeit insofern, als eben das Geistige darin zunächst keinen Platz hat. Das gilt also für das äußere Tun, aber das ist eine notwendige Basis unserer Zeit heute. Und daher ist es auch ganz verständlich, dass das Englische heute als Sprache sich sehr breit macht. Und die englische Sprache hat noch eine weitere Tugend, dass in der englischen Sprache durchaus das Denken nicht so an die Sprache gebunden ist, wie das etwa beim Lateinischen ist. Wir haben davon gesprochen, die Entwicklung muss dahin gehen, wenn wir etwa das Denken lebendig machen wollen, wenn wir ein schöpferisches Denken entwickeln wollen, dass wir aufhören müssen, in Worten zu denken. Das heißt, wir müssen das Denken von der Sprache lösen. Wir denken heute noch viel zu viel in Worten. Das heißt, wenn wir einen Gedanken formulieren, formulieren wir ihn eigentlich innerlich in Worten. Wir bilden uns innerlich einen Satz, bilden uns halt dadurch irgendeinen logischen Zusammenhang, wie auch immer. Und wir müssten eigentlich längst zu einem viel beispielsweise bildhafteren Denken übergehen. Das heißt, in Bildern, in vielleicht symbolischen Bildern erleben und denken, ohne sie aber sofort in Worte gleich wieder zu übersetzen, sondern indem wir wirklich in den Bildern denken lernen. Das ist wirklich ein Schritt, der überfällig ist. Der überfällig für unsere ganze Zivilisation ist in Wahrheit. Also egal, ob man jetzt ganz gezielt einen geistigen Schulungsweg gehen will oder nicht, auf das kommt es gar nicht an. Das ist das Denken, das unserer Zeit Not tut. Und diese, wie soll ich sagen, Bildersehnsucht sieht man ja eigentlich überall in unserer Kultur. Nur ist sie völlig fehlgeleitet halt mit den flimmernden Bildschirmchen und allen möglichen. Aber eigentlich, was in Wahrheit entwickelt werden sollte, ist dieses innere bildhafte Denken. Wegzugehen vom Denken in Worten, immer mehr wegzugehen. Höchstens erst dann, irgendwann muss man es ja machen, um die Gedanken zu kommunizieren, erst dann, wenn der Gedanke wirklich in den Bildern erlebt wurde und gestaltet wurde, ihn dann wieder in die Sprache zurückzugießen. Weil wenn ich erzählen will von dem Gedanken, muss ich das zunächst in Worten tun. Sicher, ich kann auch die Symbole aufmalen, die ich mir gebildet habe. Wird es heute noch schwierig sein, dann für den anderen sie zu verstehen, wenn ich ein paar Zeichen hinkritzle. Sondern ich muss ihm zunächst einmal irgendwie sprachlich erklären. Das musste letztlich auch Rudolf Steiner ja. Und er hat immer wieder betont, also wie schwierig das dann auch ist, das, was man im Geistigen erlebt, in der Imagination, in der Inspiration erlebt, das dann in die Worte unserer Sprache zu gießen, sodass es nicht sofort missverstanden wird, völlig missverstanden wird. Und er hat aber auch immer wieder ja versucht, dann diese Dinge in Bildern, in symbolischen Bildern, in Skizzen darzustellen. Also gerade diese Wandtafelzeichnungen, von denen ja sehr viele erhalten sind, sind ja ein Musterbild gerade für eine zukünftige Art, wie man geistige Zusammenhänge kommuniziert, wie man sie unterstützt. Also durch ein bildhaftes Element, das aber sehr stark symbolischen Charakter hat. Und wo man eigentlich nur durch die Worte, mit denen man darüber spricht, die Menschen hinführt, in Wahrheit in den Symbolen selber, in den Bildern selber, die eigentliche Wahrheit zu lesen. Das heißt, das, was man mit den Worten erzählt, ist nur eine Hinführung einmal. Und dann muss man anfangen, selber zu lesen in den Bildern eigentlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Schritt. Also da sind so viele Dinge drinnen. Also ich kann das nur anraten, sich etwa auch mit diesen Wandtafelzeichnungen zu beschäftigen. Sie nicht nur so als kleine Illustration halt zu nehmen, sondern es steckt eigentlich viel, viel mehr dahinter. Und umgekehrt ist es eine sehr gute Übung, auch selbst zu versuchen, einmal gewisse geistige Zusammenhänge, mit denen man sich beschäftigt, die selbst in irgendeiner bildhaften Form mit ein paar Strichen auszudrücken, nicht ein Ölgemälde jetzt schaffen, an dem man 10 Jahre arbeitet, das ist unsinnig, sondern es geht eben gerade darum, symbolische Bilder mit ein paar wenigen Strichen hinzustellen, die aber irgendwie diesen Gedanken aussprechen. Also sich zu üben, Gedanken in Bilder umzuformen, in einfache Bilder umzuformen. Und das tut also unserer Zeit Not. In diese Art des Denkens kommt dann eben wirklich hinein oder kann hineinkommen in die Inspiration aus der ganzen geistigen Welt. Dann kommt etwas Schöpferisches hinein. Und schöpferisch ist unser Denken, vergegenwärtigen wir uns das noch einmal, schöpferisch ist unser Denken dann, wenn es in gewissem Sinn die unverfälschte Widerspiegelung der ganzen geistigen Kräfte des ganzen Kosmos ist. Eine Widerspiegelung, die aber auf ganz individuelle Art passiert. Das kommt auch noch dazu. Also es lebt sozusagen der Geist des ganzen Kosmos darin, aber auf ganz individuelle Art. Einzigartig und individuell, das heißt, wir sind auch dazu aufgerufen, dass sich jeder in gewisser Weise sein eigenes Bild der geistigen Welt macht. Nur dann ist es in Wahrheit wirklich brauchbar. Also wenn ich nur einfach nacherzähle, was andere darüber gesagt, geschrieben, gedacht haben, kann das höchstens vorbereitenden Charakter haben. Das heißt auch, zum Beispiel, wir müssen uns üben und erziehen und lernen an den Schriften, an den Vorträgen Steiners, aber wir müssen irgendwann dazu kommen, diese Dinge eigenständig zu formulieren, zumindest grundlegende Dinge. Es ist schon klar, Steiner ist so weit vorausgeschritten, dass ohne ihn bis jetzt niemand annähernd das erreicht hat, was er gegeben hat. Er hat also etwas gegeben, was schon für einige Jahrhunderte voraus noch erreicht in gewisser Weise. Nur das, was wirklich Anthroposophie weitertragen wird, ist das ganz klein wenige, was wir, jeder einzelne Anthroposoph, jeder einzelne geistig Strebende, selbst sich erarbeiten kann. Das ist es im Grunde, was als lebendige Anthroposophie weiterlebt. Und ansonsten macht man nämlich dasselbe, was die Kirche mit der Verwaltung der Offenbarung macht. Sie gibt es von Generation zu Generation weiter, bestimmt, was erlaubt ist und was nicht, wie man darüber zu denken hat und wie nicht. Und das ist der beste Weg, es also zum Futter Ahrimans zu machen. Es erstarrt, es wird tot und es verliert gerade bei geistigen Dingen dann jeglichen Sinn in Wahrheit. Das muss aber auch klar sein, wenn man über das Geistige spricht und nichts lebendig Geistiges mehr drinnen ist, dann ist es im Grunde Unsinn. Im Grunde ist es dann Unsinn, nichts anderes. Und vieles halt heute, wie in den Kirchen gesprochen wird über das Geistige und wie die Dinge ausgelegt werden, ist einfach schlichtweg Unsinn. Weil sie selber nicht mehr wissen, was das eigentlich sein soll, in Wahrheit. Stellt sich halt wirklich zur rechten Zeit immer ein passendes Wort ein und mit Worten lässt sich trefflich streiten. Es klingt alles sehr gut, es klingt alles sehr gescheit, aber im Grunde weiß keiner der Beteiligten, um was es wirklich geht. Das muss man auch einmal so ganz offen und direkt sagen. Man kann über alle Dinge wunderbar gescheit reden, sehr gelehrt reden, man kann diskutieren darüber und im Grunde weiß keiner der Beteiligten, um was es wirklich geht. Das ist also auch so ein ungesundes Element in unserer Kultur heute drinnen. Weil das erzeugt so die Illusion des Geistigen, irgendwo und dahinter steckt überhaupt nichts Geistiges, sondern nur was Arimanisches in Wahrheit. Also Sie sehen, es gibt viele, viele Stellen, wo Ariman sehr kräftig saugt an uns. Also das Interessante ist das, dass wir jeder auf individuelle Art die geistige Welt widerspiegeln müssen. Nur dann beginnt der schöpferische Prozess. Und dann, indem wir das, was wir so widerspiegeln, sozusagen der geistigen Welt zurückgeben, ist es etwas Neues. Ist es etwas, was die geistige Welt bereichert. Also es ist nicht nur so, dass eh schon alles fertig wäre im Geistigen, gar nicht. Im Geistigen ist eben nichts fertig. Wir haben auch darüber schon öfters gesprochen. Man könnte vom Geistigen ohne weiteres sagen, es existiert nicht. Das Geistige existiert nicht. Weil in dem Sinne, wie irgendwelche Gegenstände existieren, wo ich sage, der Gegenstand ist da oder er ist dort und er ist so und so groß, in dieser Art kann ich über das Geistige nicht sprechen. Ich kann nicht sagen, es ist groß, es ist klein, es ist dick, es ist dünn, es ist da oder dort, sondern es ist die schöpferische Quelle, die alle diese Dinge hervorbringt, letztlich. Stufenweise halt zuerst als seelisches Bild, dann als Lebenskraft und schließlich sogar als physischer Gegenstand. Also stufenweise geht das heraus. Aber es ist nichts, was sich irgendwie eingrenzen, definieren, bestimmen ließe im Grunde. Sondern es ist die Quelle, die selber alles bestimmt, die selber alles macht. Also darum ist es so schwer, über das Geistige zu sprechen. Und daher ist auch natürlich dieser Ausdruck, die einzelne Individualität soll das ganze Geistige widerspiegeln, es ist auch nur eine Krücke, dieser Ausdruck. Weil es kann keine Dinge widerspiegeln, die sich irgendwie definieren und abgrenzen lassen. Es kann nur sozusagen die ganze Schöpferkraft, die in der Welt ist, aufnehmen, durchs Ich durchgehen lassen und auf neue Art zumindest ein Tröpfchen wieder hinausgeben und die geistige Welt dadurch bereichern. Ich möchte in dem Zusammenhang auch wieder erinnern an den wahrscheinlich bekannten Ausspruch Goethes: Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiße ich es Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben und es ist doch immer dieselbe. Klingt eigentlich paradox, aber im Geistigen klingt eben vieles paradox. Das heißt, jeder muss seine eigene Wahrheit finden und trotzdem ist es immer ein und dieselbe Wahrheit, die einige selbe große Wahrheit. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass eben, und das bringt uns eben schon so stark in Zusammenhang mit dem Christusimpuls, weil eben, dass wir so auf individuelle Art das Geistige widerspiegeln, durch uns durchgehen lassen, in neuer Form wieder zurückgehen, das ist überhaupt erst möglich durch die Tat des Christus geworden. Erst dadurch ist es gegeben. Alles, was in vorchristlicher Zeit war, teilweise auch natürlich noch in nachchristlicher Zeit nachwirkend, alles das hat eben noch nicht diesen individuellen Charakter gehabt. Und heute hat noch sehr vieles nicht diesen individuellen Charakter. Eben unser ganzes arimanisches Denken hat nicht diesen individuellen Charakter. Gerade dort, wo die Menschen ihren egoistischen Eigenwillen am stärksten Erregung machen und immer sagen, ich, ist am wenigsten von der Individualität in Wahrheit drinnen. Da steckt Ariman dahinter, der sagt, das musst du haben und das musst du haben und dieses brauchst du noch und schau, dass du das erreichst, wo die anderen bleiben, ist wurscht. Da spricht niemand anderes als Ariman. Also es ist vom Ich keine Spur. Also, dass wirklich dieser individuelle Zugang zum Geistigen möglich ist, ist erst durch den Christus möglich. Und durch diesen individuellen Zugang zum Geistigen bestimmen wir unseren Platz, könnte man sagen, in der geistigen Welt. Nicht nur die geistige Welt, wenn man es jetzt von einer anderen Seite charakterisiert, könnte man sie auch als die Gemeinschaft aller geistigen Wesen bezeichnen. Die Gemeinschaft aller geistigen Wesen, von den Engeln über die Erzengel und so weiter hinauf bis zur Trinität letztlich, diese Gesamtheit der geistigen Wesen, zu denen wir auch als unterste Stufe gehören, das macht die geistige Welt aus. Und wir haben, jeder von uns, eben sozusagen einen ganz bestimmten Platz in dieser geistigen Welt, und dieser Platz in der geistigen Welt, so könnte man es bildhaft ausdrücken, bliebe ewig leer, wenn es uns nicht gäbe, jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne nimmt sozusagen einen Platz ein in der geistigen Welt, und es ist sehr wohl eben ein Unterschied für die geistige Welt, auch wenn man sich jetzt nicht überschätzen darf deswegen. Aber es ist ein Platz, den nur wir einnehmen können, und die geistige Welt ist um etwas ärmer, wenn dieser Platz nicht erfüllt ist. Das heißt, wenn wir diesen Platz, der uns zugedacht ist, wenn wir den nicht mit wirklicher geistiger Aktivität erfüllen, weil wenn wir ihn nicht mit geistiger Aktivität erfüllen, ist es eben einfach ein Leerraum, könnte man sagen, im übertragenen Sinn in der geistigen Welt. Natürlich ist dieser Geistesraum, wenn man das jetzt so vergleichsweise nennen will, ist natürlich kein physikalischer Raum. Man kann im übertragenen Sinn davon sprechen, aber wodurch wird unser Platz bestimmt in dieser geistigen Welt? Er wird bestimmt durch die geistige Nähe oder Ferne, die wir zu anderen geistigen Wesenheiten haben. Dadurch wird unser Platz sozusagen bestimmt. Ob wir eine gewisse innere geistige Verwandtschaft zu anderen geistigen Wesenheiten haben, zu bestimmten anderen geistigen Wesenheiten, zum Beispiel zu bestimmten Engelwesenheiten, zu anderen Menschenwesenheiten, egal ob sie nun im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sind oder ob sie auf Erden verkörpert sind. Also durch diese geistige Nähe oder Ferne, die wir zu anderen geistigen Wesenheiten haben, bestimmen wir sozusagen unseren Platz, unseren Ort in der geistigen Welt, wenn wir das als Vergleich hernehmen. Und dieser Platz ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein veränderlicher, das heißt im Zeitlauf unserer geistigen Entwicklung, wenn wir geistig voranschreiten, ändert sich natürlich auch dieser Platz, weil wir Beziehungen zu weiteren geistigen Wesenheiten aufnehmen, weiter voranschreiten, mit höheren geistigen Wesenheiten in Zusammenhang kommen. Ja, so gesehen, also bewegen wir uns dann auch durch die geistige Welt. Und in jedem Augenblick sind wir aber dadurch ein lebendiges Zentrum zugleich, in dem sich die ganze geistige Welt auf besondere Weise spiegelt. Eben durch die besondere Lage des Platzes, den wir haben. Und es spiegelt sich eben die ganze geistige Welt darin wider, und es spiegelt sich auch, ja, wenn man so will, zeitlich die ganze Ewigkeit darin wider. In jedem Augenblick spiegelt sich die ganze Ewigkeit wieder. Das heißt, das, was in der Vergangenheit war, das, was in der Zukunft als Möglichkeit kommen wird, all das spiegelt sich in dem einen Augenblick des geistigen Erkennens wieder. Also wir tauchen in die Unendlichkeit und in die Ewigkeit ein dadurch. Ein Bild dafür, dass wir uns aufbauen können, stellen wir uns einen Kreis vor. Wenn dieser Kreis immer größer wird, dann wird er irgendwann unendlich groß. Versuchen wir also in Gedanken, äußerlich können wir es nicht, aber in Gedanken können wir diesen Schritt vollziehen, diesen Sprung in die Unendlichkeit wagen. Nun, was ist ein Kreis? Ein Kreis, mathematisch definiert, ist die Summe aller Punkte, die von einem Punkt einen fixen Abstand haben. Also das heißt, die gleichen Abstand vom Mittelpunkt haben im Grunde. Jeder Kreis hat einen Mittelpunkt. Wie schaut es aus, wenn dieser Kreis immer mehr anwächst, immer mehr ins Unendliche wächst? Dann ist dieser Abstand, den der Kreisumfang vom Zentrum hat, unendlich groß geworden. Jetzt stellen Sie sich vor, also ich bin hier angenommen, dieser Mittelpunkt, geht von hier in die Unendlichkeit. Ich fühle mich also jetzt als Mittelpunkt der Unendlichkeit. Naja, jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir zu dir, Ernst. Wenn du der Mittelpunkt der Unendlichkeit bist, dann bist du genauso Mittelpunkt derselben Unendlichkeit, wie ich Mittelpunkt der Unendlichkeit bin, derselben Unendlichkeit. Denn die Entfernung unendlich ist von mir unendlich weit, ist von dir unendlich weit. Sie führt immer in dieselbe Unendlichkeit hinaus. Jeder von uns ist also ein Zentrum der Unendlichkeit, ein Mittelpunkt dieses unendlichen Kreises. Also der unendlich große Kreis hat sozusagen das Paradoxon, dass er eigentlich unendlich viele Mittelpunkte hat. Und trotzdem sind sie in gewisser Weise alle der Mittelpunkt des unendlichen Kreises. Das könnte so ein bisschen also das Bild sein, wie wir uns eben vorstellen können, dass jeder Mensch Mittelpunkt der ganzen geistigen Welt ist und es auf die ganze geistige Welt auf unendlich mannigfaltige Weise dadurch wiedergespiegelt wird und es trotzdem aber immer eine und dieselbe geistige Welt ist. Es hat nicht jeder seine privatgeistige Welt sozusagen, nicht jeder seine separate, sondern wir alle haben diese gemeinsame, unendlich große geistige Welt. Und jeder sind wir aber ein individueller Mittelpunkt dieser geistigen Welt. Und jeder haben wir die Aufgabe, dadurch etwas ganz Besonderes in die Welt hineinzubringen. Also das ist auch dieser wesentliche Gedanke des Christentums, dass jeder Einzelne eben aufgerufen ist, etwas ganz Besonderes dadurch in die Welt zu geben, was nur er geben kann. Was nur er geben kann und niemand anderer. Also in diesem Sinne ist niemand ersetzbar.
Es kann gelingen
und es kann nicht gelingen. Man kann es auch verweigern, aus dem heraus zu schaffen. Viele verweigern es durchaus und halten sich lieber daran, eben das alte Vergangene fortrollen zu lassen, weil eben genau dieses es kann gelingen oder es kann nicht gelingen, natürlich immer sozusagen ein gewisses Risiko auch wirkt. Das Risiko ist in gewisser Weise immer viel größer, als wenn man das Vertraute, das Bekannte, das Erlernte fortrollen lässt. Und dazu kommen die ganzen äußeren Zwänge dann, wo ja von uns gefordert wird, dass wir uns an diese Normen halten. Also das ist ohnehin sehr schwer.
Aber wenn das nicht beginnt, ja, dann also wenn man das alte vortrollen lässt,
ja,
dann wird es ja auch nicht gemacht. Es ist dann eh egal, ob es scheitert oder...
Ja, natürlich. Also in dem Sinn ist eigentlich nur was zu gewinnen und nichts zu verlieren. Weil in dem Moment, wo man nichts tut, hat man sowieso schon verloren. Also, und das Scheitern, ja mein Gott, im Geistigen... Es ist eben die ganze Unendlichkeit, die ganze Ewigkeit ist unser in Wahrheit. Dann scheitern wir halt. Und scheitern wir wieder und wieder. Und 10-mal, 100-mal vielleicht. Und beim 101. Mal gelingt es. Also das ist natürlich ein mühevoller Weg, den viele scheuen. Und das ist kein Weg, der sehr schnell einen äußeren Erfolg bringt. Das muss uns auch klar sein. Also das ist nicht unbedingt das Erfolgsrezept für den Aufsteiger von heute. Also dass man es jetzt gut vermarkten könnte in irgendeinem Marketing-Seminar oder so. Oder ein Manager-Seminar. Es ist sicher nicht der Weg, um also sehr schnell Lorbeeren zu ernten in dieser Welt.
Interessant ist es.
Es ist interessant, ja, es ist interessant. Es ist interessant und nur diese Dinge, die aus dem herauskommen, wenn es eine winzige Kleinigkeit ist, die irgendwo gewinnt, dort sind wir erst wirklich auch bei uns selbst. Dort beginnen wir uns zu finden, in all dem, was wir erlernt haben durch die Vergangenheit, was unsere Gewohnheiten sind, was unsere Bindungen halt an den Wohnplatz sind, an dem wir aufgewachsen sind und die damit verbundene Kulturen. Das ist alles eigentlich nicht ich. Sicher, wir haben es uns durch unser Karma, durch unser Schicksal ausgesucht, daher zu kommen, weil wir hier gewisse Bedingungen suchen, aber trotzdem verwechseln wir nicht die Bedingungen mit uns selbst. Also, dass wir jetzt in Österreich leben und halt Österreicher oder Wiener sind, sagt noch nicht wirklich sehr viel über unser Ich aus. Das heißt nur, dass unser Ich halt sich vielleicht eine gewisse Anregung holen kann im Wienerischen, in dem ein bisschen schlamperten, manchmal genialen Wienerischen, dass ein bisschen was Gemüthaftes vielleicht man daraus schöpfen kann, aus der Volksseele, sofern das noch vorhanden ist heute. Das ist ja schon sehr eingeschränkt. Aber das heißt nur, dass also unser Ich gewisse Kräfte sucht in der Auseinandersetzung mit diesen Kräften, die um uns herum sind. Aber das ist alles nicht unser Ich. Also wir wissen unheimlich wenig über unser Ich in Wahrheit. Aber in diesen wenigen Momenten, wo wir wirklich es wagen, diese schöpferische Tätigkeit auszuüben, wo ein Funke davon gelingt, ja, selbst wenn es nicht gelingt, selbst wenn wir anrennen an die Mauern, das wieder zerschellt, aber dort sind wir am nächsten wirklich unserem Ich. Da sind wir dem Erleben unseres Ich am nächsten. Aber das ist eben sehr selten. Wir wollen uns heute eher viel mehr also verschließen in Wahrheit vor der Welt und spinnen uns in unsere Eigenwelt ein. Das ist eben das Arimanische. Und Michael umgekehrt ist eben der Führer, der uns, Führer ist ein schlechtes Wort, unser Helfer, unser Begleiter, und jemand, der uns Mut zuspricht, also diesen geistigen Mut selber aufzubringen, uns auf das einzulassen, auf dieses Wagnis. Selbst einmal schöpferisch zu sein und wirklich aus dem innersten Wesenskern heraus in einer Sache etwas zu tun, von mir aus auch einen Standpunkt zu vertreten oder sonst etwas. Und nicht eben deshalb, weil 300 andere sagen oder weil es irgendwo steht in irgendeinem Handbüchel drinnen. Und das muss uns eben natürlich auch klar sein, dass wir diesem michaelischen Ideal heute alle mitsammen noch sehr wenig genügen, noch sehr wenig genügen können. Wir sind eben noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung. Wir haben im Grunde erst die ersten Schritte getan auf dem Weg. Denn dass das überhaupt möglich ist, ist ja eben erst seit dem Erdenleben des Christus. Da hat es einmal begonnen. Da hat es erste einzelne Menschen gegeben, die solche Impulse in die Welt gesetzt haben. Und im Grunde sind wir auch heute noch nicht so wirklich sehr, sehr, sehr weit gekommen. Also es liegt noch mehr vor uns, obwohl es natürlich in der Zukunft in viel kürzeren Zeiträumen entwickelt werden muss. Und wir haben öfter schon gesprochen, dass also die Zeit, die Menschheit so physisch auf Erden leben wird, und während dieser Zeit müssen wir das entwickeln, ja, dass die eigentlich gar nicht mehr so lange ist. Also die Menschheit wird sozusagen von außen betrachtet bald aussterben auf dieser Erde. Das wird so sein, weil sie dann in anderer Form weiterleben wird, in einer geistigeren Form, nicht in dieser physisch verkörperten Form. Bitte? Naja, nach Aussagen Steiners wird es so beginnen, zumindest im 7. Jahrtausend herum. Also das... Thank you. Ja, also es wird schon so beginnen in der sechsten Kulturepoche, dass also sicher dieses explosionsartige Bevölkerungswachstum, dieses exponentielle Wachstum, was wir heute noch haben, das wird sicher nicht mehr geben. Also man braucht nicht glauben, wir stehen vor der Gefahr, weil wenn die Kurve jetzt so weitergeht, irgendwann müssen wir uns dann übereinander stapeln irgendwo. Das geht sich schon rein physisch vom Platz her nicht mehr aus. Zudem wird sicher nicht kommen. Zudem wird sicher nicht kommen. Es wird schon relativ bald die Zeit beginnen, wo da ein gewisser Knick entsteht. In den sogenannten westlich zivilisierten Ländern haben wir es sowieso schon. Also da ist die Geburtenrate ohnehin eher schon unter 2, also das heißt unter einfachen Erhalt. Also es geht zurück. Und was sich noch ein bisschen hochhält, ist eher der Zuzug von den jüngeren Völkern sozusagen, die noch stärker, also aus diesen Fortpflanzungskräften heraus tätig sind. Aber das wird auch da zurückgehen. Es wird auch da zurückgehen. Also es wird eine Zeit kommen, wo die Bevölkerungszahl auf der Erde schrumpfen wird. Und das wird dann einmal sehr schnell gehen. Und jedenfalls also ein sehr deutlicher Einschnitt wird da eben schon sein im 6., 7. Jahrtausend. Und die Frage ist eben, sind wir dann weit genug oder nicht? Das wird die entscheidende Frage sein. Und dieses schöpferisch tätig sein können aus dem Ich heraus, wirklich also aus dem Ich heraus, indem die geistige Welt durch das Ich individuell wirkt, was auch sehr stark, dass wir es bewusst tun können, eben auch zusammenhängt mit dem Bewusstseins-Seelenzeitalter. Also vor dem Bewusstseins-Seelenzeitalter war das auch nur sehr eingeschränkt möglich. Und Menschen, die es seit der Zeitenwende schon konnten, die aber dann noch ja in der griechisch-lateinischen Zeit lange Zeit gelebt haben, dann ist da eigentlich auch immer so ein gewisser Vorgriff auf die Bewusstseinsseele zumindest drinnen. Also die Bewusstseinsseele, insofern sie sich eben ein bisschen aufs Geistige schon richten kann. Aber nur der große Preis für diese Sache, den dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Wir zahlen einen sehr hohen Preis für diese schöpferische Freiheit. Der hohe Preis dafür ist, dass damit auch die Zeit beginnt, wo die Menschen wirklich aus eigenem tiefsten Antrieb heraus böse werden können. Darum, was der Steiner immer sagt, unser Bewusstseins-Seelenzeitalter hat insbesondere auch das Rätsel des Bösen zu lösen. Und ich meine das so in natürlich jetzt völlig verdrehter Weise, aber das hat eben also diese grimme Geschichten und die Verbrechen und was Gott was, dass das so beliebtes Thema ist, ist ja auch nicht ganz grundlos. Ein Grieche hätte sich mit sowas nicht beschäftigt, der hätte keine Kriminalromane gelesen, das waren Griechen nicht eingefallen, der hätte sich gefragt, was soll das? Ja, also ganz andere Denkungsart und eine ganz andere Empfindungsart. Aber heute ist es eben offensichtlich in den Menschen trotzdem eine verborgene Sehnsucht oder ein verborgenes Streben, dieses Rätsel des Bösen zu verstehen und zu begreifen, wie kommt es dazu, warum tun Menschen so etwas. Und natürlich einmal ein Großteil dadurch, dass sie von den Widersachermächten verführt sind. Das war in der Vergangenheit ja auch schon. Also wenn die Menschen böse werden, dann also in der Vergangenheit haben die Menschen schon auch Böses getan, natürlich. Es ist nicht so, dass wir das erfunden hätten. Ich meine, wir betreiben es in großem Stil heute, aber wir haben es sicher nicht erfunden. Also wenn man so in die Vergangenheit zurückschaut, also gibt es genug grauslichste Taten, die gesetzt wurden. Also Ich denke, was die Assyrer alles mit den unterworfenen Völkern aufgeführt haben, da können sie wahrscheinlich unsere Leute manchmal noch was abschauen. Also die war da auch sehr erfindungsreich im Grauslichsein. Aber der Unterschied ist eben, dass heute erstmals der Mensch selber böse werden kann. Es eben nicht nur dadurch ist, dass er verführt ist durch die Widersacher, sondern dass er selber aus eigenem heraus böse werden kann und selber im Grunde dadurch der Anfang gesetzt ist, dass der Mensch zu einer Art neuen Widersacher macht werden kann. Also wir haben beide Wege offen. Der Weg sozusagen zu den Göttern ist uns offen und auf der anderen Seite der Weg, Widersacher zu werden. Und das geht so weit, ich habe das schon öfter erwähnt, dass Rudolf Steiner ganz deutlich sagt, im heutigen Zeitalter der Bewusstseinsseele gibt es kein noch so grausames Verbrechen, zu dem nicht jeder grundsätzlich fähig ist. Niemand soll sagen, na, ich bin völlig unfähig, so etwas Grausliches zu vollbringen. Die meisten von, und es ist bei den meisten von uns, auch das muss man dazu sagen, nicht unbedingt jetzt die überragende moralische Kraft und Stärke, die uns davon abhält, sondern es ist eigentlich unserem Schicksal zu danken, das uns so weise führt, dass es uns gar nicht in die Situation bringt, wo wir das vielleicht tun würden. Und andere werden halt vielleicht, einzelne werden in so eine Situation geführt. Das soll jetzt nicht so einen Verbrecher natürlich entschuldigen oder sonst etwas. Das hat viele Ursachen und man wird auch lernen müssen, natürlich sehr deutlich zu unterscheiden, was wirklich aus ihm selbst kommt und was von den Widersachermächten kommt. Also auch das wird für die Zukunft natürlich eine wichtige Beurteilungsmöglichkeit oder sein, um einzuschätzen, also wie man mit diesem Menschen dann umgehen muss. Weil man muss mit einem Menschen, der einfach aus seinem Ich zu schwach war, den Widersachern zu widerstehen, von dem muss man unterscheiden, den Menschen, der aus dem eigenen Antrieb heraus böse wird. Und selber also sich auf den Weg macht, Widersachermacht zu werden. Dabei dann in letzter Konsequenz natürlich das, was wir als Ich verstehen, aufgibt. Aber aus eigenem Antrieb. Also wir haben die Möglichkeit, unser Ich zu erweitern, zu erhöhen. Wir haben auch die Möglichkeit, es aus freiem Antrieb heraus zu verneinen. Böse zu werden heißt eigentlich, das eigene Ich in Wahrheit verneinen. Die Freiheit, die wir als Funke bekommen haben, dazu zu benutzen, diese eigene Freiheit in Wahrheit auszulöschen. Das ist natürlich den Menschen auch dann nicht immer ganz bewusst, aber dass sie das tun damit, dass sie eigentlich ihr Ich auslöschen damit oder schrittweise auslöschen. Es geht ja nicht auf einen Schlag, aber es ist, man kann sagen, jede Tat, wo wir wirklich aus eigenem heraus böse werden, zerstört etwas von unserem Ich, macht sozusagen dieses Tor, durch das die geistige Welt hereinkommen soll oder hereinkommen kann, kleiner, enger, undurchlässiger. Bis dann irgendwann einmal ganz zu ist. Und dann sind wir so ähnliche Wesenheit, wie es Ahriman heute ist. Also wenn man das jetzt ins Extrem fortsetzt. Also, wir müssen uns aber eben klar sein, also wir sind auf diesem ganzen Entwicklungsweg noch nicht sehr weit vorangeschritten. Wir sollten daher auch nicht uns immer wieder bemüßigen, die Unvollkommenheiten der Mitmenschen zu tadeln. Das ist ja, die Tadelsucht ist ja heute aber sehr verbreitet. Das ist die Besserwisserei und Tadelsucht. Also das brauche ich hier, glaube ich, nicht weiter erwähnen, aber das führt uns natürlich nicht weiter. Ich meine, man soll natürlich, das heißt jetzt auch wieder nicht, man soll die Fehler der anderen übersehen, man soll sie bemerken, natürlich, man soll unterscheiden, was richtig ist, was geistgemäß ist und was nicht geistgemäß ist und man soll die anderen Menschen unter Umständen auch darauf hinweisen, dass da vielleicht noch was zu überdenken wäre. Aber Aber man soll es eben nur in der Form tun und nur dann tun, wenn man ihnen dadurch helfen kann. Nicht um sich als der Besserwisser eben zu beweisen, der eh schon alles genauer weiß und jetzt endlich einem den Tipp gibt, wo es lang geht im Leben. Das ist völlig unsinnig. Also man hat eigentlich als geistig strebender Mensch immer die Verpflichtung, die anderen Menschen hinzuweisen, auch auf ihre Fehler, aber so, dass sie auch etwas Positives damit anfangen können. Nie um sie zu tadeln, sondern nur um ihnen dadurch eine Hilfe zu geben, den nächsten Schritt zu machen. Das ist schon was gar nicht sehr, sehr Einfaches. Weil wir da mit unseren eigenen Eitelkeiten in Konflikt kommen, mit allen möglichen in Konflikt kommen, mit dem Neid auch gegenüber den anderen, und weil jeder will ja selber der Bessere sein und ist eh froh, wenn der andere kleiner ist im Vergleich dazu. Also das dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir da schon ganz frei wären von diesen Dingen. Wir müssen also vor allem mit uns auch selber mal streng zu Gericht gehen, das ist einmal klar. Und können ruhig sehr streng mit uns zu Gericht gehen, aber auch da wieder nur so, dass wir nicht immer dauernde Reue über die Vergangenheit empfinden, über die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Also dauernd mehr Culpa, mehr Maxima Culpa, und was bin ich doch für ein schlechter, unfähiger Mensch. Das klingt sehr gut und klingt sehr schön, aber führt weder uns noch die Welt irgendeinen Schritt weiter. Wir sollen daraus lernen, es in Zukunft besser zu machen. Das ist einmal das Wesentliche. Aber nicht, weil es nämlich auch in Wahrheit ein egoistischer Wunsch. Wenn dieses ewige Beheulen, ach, das heißt eigentlich nichts anderes, ich möchte eigentlich besser sein, als ich tatsächlich in Wahrheit bin. Ich soll besser werden wollen in der Zukunft. Aber nicht, ich bin nicht schon dadurch besser, dass ich jetzt verdauert an die Brust klopfe und so beschlechtet noch bin. Dadurch bin ich noch überhaupt keinen einzigen Schritt besser. Das ist im Grunde ganz billig. Das ist noch nichts. Man muss es beweisen durch den nächsten Schritt, den man in die richtige Richtung tut. Dann hat man nicht etwas gewonnen. Aber zu jammern über die Fehler der Vergangenheit nützt nichts. Sie sind ein Anlass zu lernen daraus. Nicht mehr, nicht weniger. Und dieses besser werden wollen, das muss uns eben auch klar sein, dass das ein langer und dorniger Weg zweifellos ist. Das heißt, wir müssen uns rastlos bemühen einerseits, aber auf der anderen Seite auch Geduld. Geduld mit uns selber auch haben. Nicht Nachlässigkeit, nicht Faulheit, nicht Trägheit. Im Gegenteil, so viel Kräfte einsetzen als nur möglich und trotzdem zugleich auch Geduld haben. Auch nicht gleich schon wieder morgen will ich der beste Mensch der Welt sein. Ja, will ich, möchte, gern, aber es wird nicht funktionieren. Also es wird dauern. Es wird dauern mindestens diese ganze Inkarnation und wahrscheinlich noch viele weitere Inkarnationen, bis wir dort sind, wo wir am Ende der Erdenentwicklung sein sollen, sollten, könnten. Der Weg dazu, oder ein Weg dazu, ein wichtiger Weg für unsere Zeit dazu, von diesem arimanischen Kopfdenken zu kommen zum michaelischen Herzdenken. Über das haben wir ja auch schon öfter andeutungsweise gesprochen. Versuchen wir auch das jetzt ein bisschen noch zu konkretisieren. Was denn das bedeutet, dieser Unterschied des arimanischen Kopfdenkens vom michaelischen Herzdenken. Also um noch einmal das Bild von vorher mit dem Kreis zurückzukommen, dieses arimanische Kopfdenken können wir uns im Prinzip vorstellen als einen sehr engen, sehr winzigen Kreis. Von mir aus so ein Kreis, aber das so etwa die Dimensionen unseres Kopfes hat und was sich da drin abspielt. Da drin haben wir unser Zentrum, das wir für unser Ich halten, und in diesem Umkreis, in diesem kleinen Umkreis bewegen wir uns. Und in dieser Eigenwelt spinnen wir uns ein. Diese Eigenwelt ist nicht durchleuchtet vom Weltenlicht, das heißt nicht durchleuchtet von der Weisheit der Welt, es ist nicht durchwärmt von der Weltenwärme, es ist eigentlich eiskalt da oben. Das ist also so der Gefrierschrank in Wahrheit da oben. Ein bisschen ist es ja physiologisch sogar, weil die Bluttemperatur im Gehirn am geringsten ist. Weshalb Aristoteles ja nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, das Gehirn ist eigentlich ein Blutkühler, nichts anderes. Hat also sehr geringschätzig vom Gehirn gesprochen. Also es ist auf jeden Fall, es ist auch ein Blutkühler, funktioniert wunderbar durch die feinen Äderchen, also wird das sehr fein verteilt, dadurch kühlt es sich sehr schön ab. Es ist wirklich so gebaut. Aber in Wahrheit ist da oben also die Eishöhle Arimans, die ist da drinnen, wenn wir uns also da ganz hinein verschließen. Nun ist es aber so, dass wir eben heute unser Bewusstseinszentrum eben genau da oben drinnen haben. Wenn Sie sich darauf besinnen, wenn Sie sagen, ja, wo sitzt unser Ich, wo ist unser Bewusstsein, ja, in der großen Zehe, nicht so besonders. Höchstens, wenn unser Ziegelstein drauffällt, dann ist kurz fristig schon das ganze Bewusstsein dort unten. Da tut es sehr weh, aber es ist ein sehr diffuses Bewusstsein. Da sind wir uns nicht sehr wachbewusst. Aber normal, wenn wir sagen, wo bin ich eigentlich? Na ja, irgendwo da oben. Hängt zusammen mit dem Ich-Punkt da zwischen den Augenbrauen, mit der zweiblättrigen Lotusblume. Also unser Ich-Bewusstsein ist heute sehr stark also im Kopf zentriert. Und dieses Kopfbewusstsein, das ist eben ist in der beständigen Gefahr, wirklich in die Fänge Arimans zu geraten. Also Ariman ist gerade der, der nämlich da hinaufgreift, noch genau nach diesem Zentrum greift er. Das heißt, wenn wir also ganz konkret uns versuchen anzusehen, diesen Weg vom arimanischen Kopfdenken zum michaelischen Herzdenken, dann heißt das, dass wir dieses wache Bewusstseinszentrum, das wir heute, also da oben im Bereich der zweiblättrigen Lotusblume im Kopfbereich haben, dass wir dieses Bewusstsein, also dort, wo wir uns so ganz als wir selbst empfinden, dass wir das langsam hinunter verlegen, bis in die Herzgegend. Nicht wahr, hier, welches Bewusstsein haben wir hier heute? Naja, eigentlich ein eher sehr dumpfes, diffuses Bewusstsein, ja, ein Gefühlsleben irgendwo spüren wir, ja, wenn wir Freude haben, ist das was wir nicht unbedingt da oben besonders stark empfinden, sondern mehr irgendwie da spüren, aber es ist in der Regel, wenn Sie sich genau beobachten, was sehr Diffuses. Es ist was Schönes, was Wunderbares, oder es kann auch was sehr Leidvolles sein, wenn man das Gegenteil davon nimmt, wenn wir Leid erfahren, wenn wir Schmerzen erfahren, dann hängt das auch mehr damit zusammen und wird weniger oben erlebt. Aber es ist sehr diffus, dieses Bewusstsein. Und das Herzdenken, das michaelische Herzdenken zu entwickeln, muss es uns gelingen, dieses Zentrum des Bewusstseins hier hinunter zu verlegen, ohne die Wachheit, die wir hier oben erleben können, heute zu verlieren. Sondern mit derselben Wachheit hier aufzuwachen, wie wir heute da wach sind. Ja, sogar weiter noch wacher werden hier, als wir es heute da oben sind. Was sind die Schritte dazu? Wir haben über einiges davon ja schon gesprochen. Der erste und wichtigste Schritt ist eben der, einmal das Denken von der Sprache zu lösen. Über das wir jetzt schon öfter gesprochen haben, das Denken von der Sprache zu lösen. Wenn wir, solange wir das Denken nicht von der Sprache lösen, kommen wir nie da hinunter. Und man nie im Bewusstsein da, mit dem Bewusstsein da hinunter. Es muss also ein sprachloses Denken sein. Wir müssen im Denken sprachlos werden. ja, im sprachlosen Staunen sozusagen die geistige Welt zu erleben, aber ganz wach zu erleben. Das ist der erste Schritt. Also diese Übung, das Denken zu lösen von der Sprache. Denken lernen in Bildern, in symbolischen Bildern. Anregungen dazu gibt es genug bei Steiner, eben diese Meditationen über bestimmte symbolische Bilder. Es gibt eine ganze Menge, die Steiner gegeben hat. Oder auch dieses Bild mit dem Punkt und Umkreis, was wir heute besprochen haben, ist auch so ein ganz einfaches Symbol, in dem aber Unendlichkeiten drinnen liegen. Man muss sich nur intensiv damit beschäftigen. Das Interessante ist ja dann, dass so eigentlich ganz simpel erscheinende, einfache Bilder, ja wirklich mehr sagen als 1000 Worte, es ist eine solche Fülle daraus zu gewinnen. Nur man muss sich halt sehr konzentriert damit beschäftigen. Man muss also diese Konzentration auf diese Bilder legen. Damit ist dann schon der Anfang dazu getan, dass dieses Bewusstseinszentrum nicht mehr so da oben gefesselt bleibt. Da beginnt es bereits, sich in Bewegung zu setzen. Und beginnt sich nach unten zu senken. Das hängt auch damit zusammen, dass unmittelbar dadurch, dass wir das Denken lösen von der Sprache, umgekehrt auch die Sprache etwas gewinnt. Denn diese Fesselung des Denkens an die Sprache ist eben für beide Seiten, nämlich sowohl für die Sprache als auch für das Denken, geistertötend. Wenn wir das Denken von der Sprache lösen, hat auch die Sprache wieder die Chance, lebendige geistige Einschläge zu bekommen, das heißt wirklich lebendige Sprache zu werden. Und eben unsere modernen westlichen Sprachen sind heute sehr stark in einem Absterbensprozess drinnen. Bedürfen also sehr stark einer Zufuhr an Lebenskräften sozusagen. Und schon alleine eben dadurch, dass ich das Denken löse von der Sprache, gebe ich der Sprache die Chance, dass diese Kräfte hineinkommen. Wenn ich also sozusagen die Sprache, naja, gedankenlos übe. Das ist jetzt wieder was man natürlich sehr missverstehen könnte. Also es ist nicht damit gemeint, dass ich jetzt gedankenlos irgendein Blödsinn dahin plappere. Das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern gemeint ist eben, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass wir eintauchen, eben so wie in der Sprachgestaltung, in die eigentlichen sprachbildenden Kräfte. Die haben zunächst nichts mit dem Gedankeninhalt des Gesagten zu tun, sondern sie haben etwas zu tun mit der Formkraft der Konsonanten, mit der Empfindungskraft der Vokale, mit der Zusammenwirken in den Silben, in den Worten, aus denen sich dann Bilder formen, innere seelische Bilder formen, in denen der eigentliche geistige Gehalt der Sprache lebt. Während sie heute nur Etiketten sind, im Grunde, die wir den Dingen umhängen. Wenn wir Autos sagen oder sonst was, das ist im Grunde so ein Zettel, den wir da drauf biegen und das bezeichnet es halt. Und wir erleben nichts bei dem Wort. Na, beim Wort Auto gibt es ja nicht wirklich sehr viel zu erleben, aber bei anderen sehr wohl. Und dort muss die Sprache wieder hinkommen. Dazu bemühen wir uns ja auch in der Sprachgestaltung. Und eben diese Trennung zwischen Denken und Sprache einmal herbeizuführen. Was eben wieder nicht hindert, dass wir sie dann jederzeit, wenn wir es brauchen, zusammenführen können und das, was wir im bildhaften Denken erlebt haben, wieder zurück hineingießen in die Sprache. Nur das hat dann eine ganz andere Qualität, weil der Inhalt ein anderer geworden ist, ein viel geistigerer, dieser Gedankeninhalt und das Gefäß, die Sprache selber, etwas anderes geworden ist. Und dann lebt da wirklich Geistiges drinnen, kein geistiges Leben in der Sprache. Wirkliche Dichter bringen das zusammen und so Leute wie Goethe etwa natürlich in ganz besonderem Maße. Wir haben auch davon gesprochen, dass wenn wir jetzt gar so weit gehen, die Sprachkräfte im rein seelischen Erleben aufzufangen und zu erleben. Das heißt, bevor sie noch die äußeren Sprachwerkzeuge ergreifen. Wenn es uns also gelingt, sozusagen das A rein innerlich zu erleben, bevor wir es noch sprechen, oder vielleicht ohne es überhaupt zu sprechen. Wenn wir so also die einzelnen Laute der Sprache in ihren verschiedensten Nuancen und Facetten erleben. Weil das äußerlich ertönende A, wie wir es im Deutschen haben, ist eigentlich nur ein verzerrter Abklatsch dessen, was als wirklicher Seelenlaut dahinter steckt. Nicht? Das wirkliche A ist noch ganz was anderes und stärkeres und intensiveres. Und wir haben nur in den einzelnen Volkssprachen so Abschattungen davon. Dem nuanciert es natürlich auch jede Sprache irgendwie anders. In manchen Sprachen fehlen einzelne Laute. Aber Rudolf Steiner hat ja sehr deutlich gemacht, dass es eben diese 12 Urkonsonanten im Prinzip gibt, die den Tierkreiskräften entsprechen und die 7 Urvokale. Und die wirken in jeder Sprache. Jetzt können manchmal welche fehlen, es können welche in verschiedenen Variationen auftreten. Dadurch kommen dann scheinbar mehr Laute zustande als diese 12 plus 7, aber im Grunde führen sie alle auf diese 12 plus 7, also die 12, die den Tierkreiszeichen entsprechen und die 7, die den klassischen Planeten entsprechen, inklusive Sonne und Mond. Die sind die eigentlichen Grundelemente des Weltenwortes, wenn man so will. Und dieses Weltenwort bildet sich halt mehr oder weniger verzerrt ab in den einzelnen Menschensprachen. Aber je mehr wir in die sprachbildenden Kräfte eintauchen, umso mehr kommen wir eben zu dem Weltenwort, das der Ursprung, das die Quelle jeder einzelnen Menschensprache ist. Und wenn wir das üben, und zwar so üben, dass wir zuerst lautsprechend, rezitierend die Sprache erleben, einmal sie durchgestalten, äußerlich durchgestalten, es dann einmal üben und dann, wenn wir das lang und intensiv genug gemacht haben, es nicht mehr äußerlich sprechen, sondern nur mehr innerlich den Klang erleben, innerlich in Formen, im seelischen Formen, dann wird dadurch auch der Weg zur Inspiration geöffnet. Das haben wir auch gesagt. Also eine sehr wichtige Übung dabei ist auch, sich mit einem Text eben so zu beschäftigen, dass man ihn immer wieder spricht, ihn dann dem Gedächtnis immer mehr einprägt, ihn versinken lässt, nach einer Zeit wieder heraufholt. Das ist also, dann arbeiten diese Dinge in uns in Wahrheit. Und man merkt ja das Interessante, also gerade beim Theaterspiel merkt man das sehr oft, also wenn man so einen Text gelernt hat, den dann schon mal gespielt hat, und dann lässt man ihn ein paar Monate ruhen und dann holt man das Ganze wieder hervor, kommt es in ganz verwandelter Form heraus. Da sind so viele neue Dinge drinnen, die wir aber gar nicht hineingelegt haben. Wie kommen die hinein? Da ist die Inspiration drinnen. Die ist uns noch nicht bewusst, es ist noch keine vollbewusste Inspiration, aber da kommt Inspiration hinein. Also man kann sehr wohl also aus Texten, die aus der Inspiration geschaffen sind, und jeder wirkliche Künstler schafft aus der Inspiration, die können ein sehr gutes Medium sein, uns selbst zu eigenen Inspirationen zu führen, die sich halt jetzt dann in dem Bereich dort bewegen. Aber es kommt wieder was ganz Eigenes herein. Muss hereinkommen. Und so sollte eben bei jedem Schauspieler, der dann den Text spielt, sollte das eigentlich anders sein. Jeder sollte etwas anderes aus der Rolle machen und trotzdem der Rolle entsprechen. Aber es sollte nicht so sein, dass man sagt, ja, genau so muss man die Rolle spielen, so und nicht anders. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und jeder, der sie spielt, muss seine Möglichkeit finden. Natürlich gibt es genauso gut unendlich viele Möglichkeiten, die falsch sind, die nicht zur Rolle passen. Das ist das Problem daran. Aber das muss man halt im künstlerischen Gestaltungsprozess herausfinden, und zwar herausfinden, indem er gar nicht viel grübelt, wie tue ich und wie lege ich die Rolle an, keine Ahnung. Nimm den Text, sprich ihn, mach ihn, der Mulia hat es einmal so schön formuliert, gibt es eine nette Anekdote, Kollegin hat ihm also erzählt, also die hat eine kleine Rolle drin und auf das ist er stolz war. Ja, also welche psychologische Literatur sie jetzt studiert, um die Rolle zu interpretieren und das hat sie mir jetzt eine halbe Stunde erzählt, also wie sie die Rolle anlegen wird und welche tiefen psychologischen Gründe da, dahinter stecken und so weiter. Er hat sich das halt eine Zeit lang angehört und dann hat er gesagt, wissen Sie was, lernen Sie den Text und sagen Sie ihn auf. Genau, ja, ja, das ist sehr wichtig, ja. Das ist auch ein berühmter Ausspruch. Stimmt. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen humoristisch formuliert, aber es ist eine Wahrheit dahinter. Man muss einfach die Kräfte der Sprache wirken lassen und die Sprache tun lassen, ohne viel vorher zu grübeln. Nachher, wenn ich die Rolle habe, dann kann ich wunderbar nachdenken darüber. Und ich werde die besten Einfälle haben dazu. Aber ich muss nicht vorher wissen. Ich muss es nicht vorher wissen. Das ist das Interessante. Wir sind also heute viel zu viel Sklaven dieses noch dazu arimanischen Kopfdenkens. Und das ist fürs Künstlerische nicht zu brauchen und für wirkliche Inspiration schon gar nicht zu brauchen. Aber diese Auseinandersetzung mit Texten, sie etwa Mantra zum Beispiel auch, also zu kurzen mantrischen Spruch, einmal wirklich aus dem Lautcharakter heraus zu erfassen, zu rezitieren, ohne gleich einmal wieder viel zu grübeln darüber, was meint er denn damit überhaupt. Man kann ein paar einstimmende Gedanken darüber haben, die einem hinführen irgendwo, aber einmal wirklich den Spruch zu sprechen, die Laute zu erleben, dann wieder versinken lassen, nach einer Zeit hervorholen, da wird schon anders hervorkommen und dann schließlich einmal das ganze Mantra nur innerlich zu erleben, ohne es laut zu sprechen. Das ist der Weg zur Inspiration. Und der Text des Mantrams ist sozusagen der Wegweiser, der uns dorthin führt, der uns führen kann, wenn es immer richtig gebaut ist. Und auch da hat ja Rudolf Steiner sehr viele Anregungen gegeben, er hat ja sehr viele solche Mantren auch gegeben. Und er hat natürlich auch darüber gesprochen, was sie bedeuten und so. Wir sollen das ja dann auch irgendwann erfassen, was sie bedeuten. Aber das Wichtigste ist, dass wir sie erleben, aus den Sprachkräften heraus erleben einmal. Sonst brauche ich mich nicht mit einem Mantra beschäftigen. Und indem wir das tun, verlagert sich langsam wirklich der Bewusstseinsmittelpunkt zunächst einmal hier in die Kehlkopfgegend. Und das wird dann also ganz konkret so erlebt, dass man eben das Zentrum seines eigenen Wesens dann wirklich nicht mehr primär da oben erlebt, sondern von hier aus erlebt. Von hier aus erlebt. Das hat zur Folge, also Sie dürfen sich nicht so vorstellen, dass das jetzt mit einem Sprung nach unten geht und oben gar nichts mehr ist. Also in der Regel passiert das so, dass schon der Mittelpunkt oben auch noch bis zu einem gewissen Grad erhalten wird, nur dass die Aufmerksamkeit sich sozusagen von diesem Zentrum abwendet und dass viel stärker jetzt dieses Bewusstseinszentrum hervortritt. Und daher alles das, was man durch das obere Zentrum erleben kann, möchte ich sagen, fernt sich, geht weiter weg. Es ist noch irgendwo da. Man erlebt dadurch auch noch natürlich die sinnliche Außenwelt irgendwo, aber sie ist so irgendwie wie in die Ferne gerückt. Sie geht mich in dem Moment nicht wirklich sehr viel an. Sie ist weiter weg. Also das heißt nicht, dass jetzt ein Nebel drüber ist oder so irgendwas. Es ist nur ein Gefühl der großen Distanz. Das berührt mich im Moment nicht. Und natürlich, wenn wir den Weg ins wirklich Geistige suchen, ins Geistige, aus dem unser Ich stammt und seine Kräfte auch schöpft, ist eben ein Weg in eine nicht sinnliche Welt. Also wir müssen uns vom Sinnlichen lösen. Das heißt wieder nicht, dass das Sinnliche an sich etwas Schlechtes ist oder dass wir uns nicht damit beschäftigen sollen. Grundsätzlich, also gerade wenn wir etwa goetheanistische Naturwissenschaft betreiben, dann versenken wir uns gerade sehr stark in die sinnliche Wahrnehmung. Das kann auch seine Aufgabe haben. Man darf also nicht alles nach einem Kamm scheren. Wir müssen verschiedene Dinge tun, die scheinbar widersprüchlich sind und die alle müssen wir unter den Hut bringen. Also die geistige Entwicklung ist schon was Kompliziertes. Aber das muss so sein, das kann nicht anders sein. So einfach ist eben die Welt auch nicht gestrickt, dass es eine kurze Formel gibt und aha, die habe ich jetzt und jetzt habe ich die ganze geistige Welt in der Tasche sozusagen. So simpel ist es nicht. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Dinge, scheinbar gegenläufige Dinge oft auch zu tun, die insgesamt erst dann zum richtigen Ziel führen, dass wir unsere geistige Aufgabe erfüllen können. Aber jetzt also jedenfalls, um dieses michaelische Herzdenken zu entwickeln, muss also dieser Zustand eintreten, wo sich einmal die Sinneswelt fernt, wo wir also Distanz zu ihr bekommen. Wir erleben sie zwar noch, aber sie geht uns in dem Moment nicht sehr viel an. Genauso wenig geht uns das abstrakte Denken in dem Moment etwas an. Also das muss auch in die Ferne rücken. Es kann von mir aus irgendwann mal ein Gedanke am Horizont in der gewohnten Art vorüberhuschen, aber man sieht, der ist fern und geht uns nichts an. Aber das Bewusstseinszentrum verlagert sich daher in diesen Bereich. Dann kann langsam also die Inspiration erwachen. Dann kann die Inspirationsseele entstehen. Schon vorher, also wenn wir lernen, dieses bildhafte Denken zu entwickeln, mehr in symbolischen Bildern zu denken, dann können bereits erste imaginative Eindrücke aufleuchten. Also ein bildhaftes inneres Erleben kann dann sehr leicht beginnen. Wir müssen dann nur immer aufpassen. Also wenn so innere Bilder aufleuchten, sind das also in der Regel noch nicht Imaginationen, in denen sich wirklich die geistige Welt ausspricht. Also nicht alles, was jetzt gleich als Bild auftaucht, ist schon für großartige Aussage und großartige Offenbarung der geistigen Welt zu nehmen. Im Gegenteil. Also wir haben ja davon gesprochen, diese Farben, Töne, die wir innerlich erleben, entstammen der sogenannten Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Das ist ein Bereich der Seelenwelt, ein relativ niederer Bereich noch. Da gibt es eigentlich nur noch einen Bereich, der noch niederer ist. Das ist die Region der begierten Glut. Das sind die allerprimitivsten Triebe und Begierden, die im Seelischen walten können und die ganz aufs Körperliche gerichtet sind. Die Erlebnisse in dieser Region der fließenden, flutenden Reizbarkeit, der sind eben die ganzen Sinnesqualitäten etwa entnommen. Und also das heißt, wenn wir da Rote erleben, wenn wir Grün erleben, wenn wir Orange erleben, wenn wir diese verschiedenen Violettschattierungen erleben, dann ist dieses Farberleben selber ist ja etwas Seelisches und das ist aus diesem Weltbereich heraus. Und die Imaginationen oder diese inneren Bilder, die wir erleben, die zunächst also sehr ähnlich und verwandt sind und auch auf ähnliche Art zustande kommen wie unsere Traumbilder, die wir in der Nacht erleben, da erleben wir ja auch Bilder, das Farbkastel sozusagen, aus dem da geschöpft wird, ist genau dasselbe wie bei der äußeren Sinneswahrnehmung, es ist dieser Bereich der Seelenwelt, also wo diese Farbqualitäten herkommen. Und wenn wir erste innere Farbtonerlebnis oder irgend sowas haben, wo sich dann viele gleich freuen und juhu, ich bin Hellseher oder sonst was, weil er jetzt bei wachem Bewusstsein ein paar Traumbildchen erlebt. Es ist ja im Grunde nichts anderes. Dann sind das also, müssen wir uns ganz klar bewusst sein, dass da noch nichts Geistiges drinnen ist. Also das sind irgendwelche Bedürfnisse unseres Leibes meistens, die sich darin widerspiegeln. Oft auch irgendwelche seelischen Qualitäten, aber solche, die uns mangeln. Also zum Beispiel, kann es bedeuten, wenn wir Rot erleben im Seelischen, kann das bedeuten, dass es uns an Liebefähigkeit fehlt. Wenn wir diese violetten Farbtöne erleben, kann es sein, dass unserer Seele etwas an innerer Frömmigkeit, an Andachtsstimmungen, innerer Offenheit für die geistige Welt fehlt. Nichts anderes. Wenn irgendwelche Töne auftauchen, was immer schon sehr gefährlich ist, dann beziehen sie sich mit Sicherheit also nicht gleich auf die geistige Welt. Das ist das Rabengekrächze, sagt Steiner, dass also aus, wenn man es beim Faustjagen wieder diese Raben vorkommen, das ist das Rabengekrächze, in dem sich eigentlich nur unsere körperlichen Begierden äußern, nichts anderes. Also zum Beispiel ein braver Anthroposoph hat jetzt also bei Steiner gelesen, dass es ganz gut ist für die geistige Entwicklung, sich vegetarisch zu ernähren. Gut, also jetzt macht er das, also er wird Vegetarier. Ja. Strebt es wirklich an, das schmeckt ihm zwar nicht wirklich, aber er wird Vegetarier. Und weil es ja Steiner gesagt hat, hat aber innerlich in Wahrheit die Begierde nach dem Fleischessen noch nicht überwunden. Hat seinen ganzen Organismus in Wahrheit noch nicht so umgestellt, dass er wirklich mit der neuen Nahrung umgehen kann. In Wahrheit führt es nämlich nur dazu, dass die Begierde nach Fleischnahrung unheimlich wächst. Sie wird nur in tiefere Seelenregionen hinuntergedrückt. Das heißt, er ist oberflächlich und praktisch gesehen Vegetarier, weil er ja nur das Grünzeug isst. Seelisch gesehen ist er aber erst recht ein gewaltiger Fleischfresser, gerade dadurch geworden, wenn das nicht nämlich wirklich seinem momentanen seelisch-geistig-körperlichen Entwicklungszustand entspricht. Also das heißt, wenn man diesen Schritt etwa zum Vegetarischen macht, dann muss der zu dem Entwicklungszeitpunkt, zu dem Entwicklungsstandpunkt, auf dem er gerade steht, passen. Ansonsten kann es eine sehr fatale Sache sein. Ich möchte nur eine kurze etwas zu denken geben, war eine bekannte Tatsache, dass auch ein gewisser Herr Hitler Vegetarier war. Und das sicher nicht deswegen, weil seine positive geistige Entwicklung so besonders weit war, sondern er war gerade dadurch ein unheimlich gutes Werkzeug für die Widersachermächte, weil er in sich gewisse Kräfte aufgebaut hat, weil er eben dieses Vegetariersein zu einem völlig nicht zu seinem Entwicklungszustand passenden Zeitpunkt eben gemacht hat. Das ist sicherlich nicht das Einzige, denn man kann nicht sagen, jetzt weil er Vegetarier war, ist er dazu geworden, aber das hat es halt unterstützt, sehr kräftig unterstützt, dass dadurch also ganz gewaltige, sozusagen Fleischfresserkräfte, wenn man will, in ihm wach geworden sind, also Kräfte, die eigentlich töten, vernichten wollen, die Raubtierkräfte in uns rege gemacht. Und der Fleischfresser hat halt die Raubtierkräfte in sich. Ja, es hat was damit zu tun. Also darum, man muss bei diesen Dingen aufpassen. Es ist also geistige Entwicklung ist was sehr Heikles. Man muss also bei allen Dingen im Grunde, die man tut, aufpassen, und bei allen Dingen gibt, ist immer wieder auch die Gefahr, dass man auf Abwege kommt, obwohl man doch glaubt, man macht gerade das Richtige, weil ich doch da oder dort nachgeschlagen habe, das sollte man tun. Man muss immer bei allem Empfinden lernen, ist das für mich jetzt auf der geistigen Entwicklungsstufe, auf der ich stehe, das Richtige oder nicht? Und kann ich es wirklich mit meinem ganzen inneren Wesen ausfüllen oder nicht? Oder ist es nur was, was da oben aus dem Kopf ausgesponnen ist und unten wütet ganz was anderes? Wir stehen also vor der großen Problematik, dass gerade diese Mitte, nämlich bei uns, wo wir wissend werden sollten, heute ganz unwissend sind. Wir haben irgendwas da oben, da sind wir sehr gescheit, und unten in den Triebkräften, in den vulkanischen Kräften in uns waltet ganz was anderes. Und das stimmt oft überhaupt nicht zusammen. Und wir entwerfen dann oben irgendein Konzept, das erst unten, erst recht den Vulkan schürt und nährt und ihm neue Kräfte zuführt, obwohl wir ihn eigentlich verwandeln sollten in andere Kräfte. Also da muss man verteufelt aufpassen. Und das heißt also, wir haben eine sehr starke moralische Verantwortung, auch wenn wir wirklich einen geistigen Entwicklungsweg in irgendeiner Form gehen. Und in irgendeiner Form gehen wir in den Bereich, wenn wir uns mit den Vorträgen Steiners beschäftigen. Das heißt doch gar nicht, dass wir jetzt regelmäßig meditieren müssen oder sonst was. Allein sich mit diesen Dingen regelmäßig zu beschäftigen, heißt, dass wir Schritte auf diesem Weg tun, und das heißt, dass wir eine erhöhte Verantwortung einfach haben. Sonst besteht immer die Gefahr, dass wir diese Kräfte ins Böse hineinwenden. Noch nicht so ganz voll bewusst, aber doch liegt dann schon bis zu einem gewissen Grad die Schuld also wirklich bei unserem Ich, nicht mehr nur bei den Widersachen, sondern wir sind eben heute auf dem Scheideweg aus der Freiheit unseres Ichs heraus aufzusteigen oder abzusteigen. Das liegt in unserer Hand heute. Wir werden dann das nächste Mal uns beschäftigen damit, also wie wir diesen Bewusstseinspunkt jetzt noch einen Schritt weiter hinunterbringen in die Gegend des Herzzentrums, in die Gegend des Herzens. Da wird es dann erst recht interessant, die ganze Geschichte. Wie das alles mit den Herzkräften zusammenhängt, was dieses Herz zu bedeuten hat, dieses Herzzentrum, natürlich nicht einfach das physische Herz, sondern die seelisch-geistigen Kräfte, die damit verbunden sind. In der Libussa vom Grillparzer gibt es so einen wunderschönen Ausspruch, in dem es eigentlich eine sehr tiefe esoterische Wahrheit steckt, mit der wir uns das nächste Mal beschäftigen werden. Ich sage es nur kurz. Es ist da im vierten Akt irgendwo, da schildert der Pschemisl so seine Empfindungen halt, und der sagt: Und das Herz, es ist mein Reich, weit bis an den Sitz der Götter, und eine Spanne groß nur in der Brust, das Raum für mich und alle meine Brüder. Also das Herz, mein Reich, Sitz des Ich, weit bis an den Sitz der Götter, und eine Spanne groß nur in der Brust, also winzig. Das Raum für mich und alle meine Brüder. Da drinnen stecken sozusagen das Ich und alle Brüder, das heißt alle Mitmenschen, ob sie leben oder drüben sind, und im weiteren Sinn sind unsere Brüder, aber auch alle geistigen Wesen über uns. Also letztlich die ganze geistige Welt steckt da drinnen. Aber damit werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Danke. Thank you.